Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und ja, der erste Hauptrundenspieltag bei der Handball-EM, er ist vorbei, er ist beendet worden mit einer deutschen Mannschaft, die hat Lehrgeld zahlen müssen gegen Spanien. Natürlich, die Voraussetzungen waren aufgrund der zahlreichen Corona-Infektionen nicht einfach. Zumal ja dann noch Christoph Steiner dann kurz vor Beginn noch dazugestoßen ist, der ja wohl falsch positiv getestet worden ist. Dennoch wollen wir drüber reden. Das mache ich natürlich wie gewohnt nicht allein, sondern meinen geschätzten Kollegen an meiner Seite, den Tim Detten. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns mit dem deutschen Team anfangen, mit der deutschen Mannschaft. Ihr habt es schon gesagt, Deutschland hat das Spiel verloren mit 23-29 in einem Spiel, was in den ersten 30 Minuten, fand ich, durchaus ausgeglichen war, mit sicherlich die beste Leistung, das war ungefähr auf Augenhöhe. Ja, und dann nach der Pause oder auch schon zu Ende der ersten Halbzeit hin, hat dann die Offensive komplett ihren Rhythmus verloren und dann ist dieses Spiel ja aus der Hand geglitten im Endeffekt.
Ja, man hat in der ersten Halbzeit, finde ich, den Schwung aus dem Polenspiel gut mitnehmen können. Die Abwehr war, finde ich, sehr aggressiv. Die Mentalität war generell wirklich sehr, sehr gut. Und auch im Angriffsspiel war das in den ersten 25 Minuten, wie du schon richtig gesagt hast, wirklich keine schlechte Leistung. Das Einzige, was da schon aufgefallen ist, war, dass man kurz vor der Pause 5 Turnover hatte. Auf der anderen Seite einem spanischen ist das schon mal ein bisschen viel. Deswegen hat man da auch so ein bisschen Glück, dass man da auch nur mit 2 hinten lag. Aber bis zum Ende, wie gesagt, bis 5 Minuten vor Schluss sah das schon wieder sehr, sehr gut aus. Und ja, die Hoffnung war durchaus da, dass man, wenn man diese Turnover abstellt in der zweiten Halbzeit, das Ganze dann auch gut hinbiegen könnte. Aber ja, dann, in den letzten 5 Minuten hat man dann gemerkt, der Positionsangriff, da fehlten, finde ich, schon die Ideen. Klar, die spanische Abwehr hat dann auch gut verteidigt. Aber das sah dann schon wieder so aus, wie man die deutsche Mannschaft ja vor allem in Spielen gegen Spanien in den letzten Jahren gesehen hat. Aber auch immer mal wieder so wenig Tempo, wenig Beweglichkeit, wie gesagt, keine Ideen. Und das hat sich dann leider auch über die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit so ein bisschen festgesetzt und konnte erstmal nicht behoben werden.
Genau, und dann in dem Moment ist dann das Spiel aus der Hand gelaufen, dann lag man dann mit 6-7 Toren zurück. Da hat man es dann auch in der Folge halt nicht geschafft, auch mal ranzukommen, weil dann auch nicht nur der Angriff Probleme hatte, sondern auch, wie ich finde, auch die Defensive dann ja nicht so diese Aggressivität mehr hat an den Tag legen lassen. Das hat dann auch Alfie Gittlason in seiner Auszeit gesagt, die, wie ich finde, überraschend spät gekommen ist. Tim, hast du auch geschrieben gehabt auf Twitter, die dann irgendwie erst in der 50. Minute kommt, wo ich mich so denke, du hast 3 Auszeiten, nimm doch eine, um den Lauf der Spanier ein bisschen zu unterbrechen und dein Team nochmal irgendwie 5 Minuten an der Pause wieder wach zu rütteln. Leute zu sagen, hey, Leute, was ist das, was ihr hier spielt? Hat sich aber halt sehr, sehr lange aufgehoben. Fand ich sehr kurios auf jeden Fall, diese Entscheidung. Aber trotzdem, da lief dann in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht zusammen. Auch Jogi Bitte hat sich nur bedingt auszeichnen können. Klar, 7 Paraden ist schon in Ordnung insgesamt, aber auch teilweise echt alleine gelassen worden. Also hat man es den Spaniern auch dann zu einfach gemacht. Da konnten die Tempospiel ausspielen und wir wissen, wenn die Ausnahmen ins Rollen kommen, dann wird es ganz, ganz schwer, da irgendwie Bälle zu behalten für jeden Torhüter dieser Welt. Und deswegen ist es dann hinten raus weggelaufen. Ist im Endeffekt nicht schön gewesen, muss man aber, glaube ich, als wichtige Lehrstelle einfach mitnehmen. Wobei wir auch da echt sagen müssen, dass ich doch vor einigen Spielern viel mehr erwartet habe, auch wenn die Situation nicht einfach ist.
Genau, ja, die Situation ist natürlich alles andere als einfach. Das sehen wir ja auch, das hören wir in den Interviews, also die Spielvorbereitung, dass man den Tag vorher auch natürlich hier dieses Training auf freiwilliger Basis hat und solche Geschichten. Das ist alles, ne, wirklich höchsten Respekt davor, dass man dann in der ersten Halbzeit so gut spielt. Aber ich finde, ehrlich gesagt, diese Probleme, die man in der zweiten Halbzeit dann auch hatte nach der Pause, wo man über 10 Minuten, über fast 15 Minuten kein eigenes Tor wirft, das hat dann für mich weniger mit der Situation zu tun, sondern eher damit, dass es einfach wirklich schlecht war. Und ich würde Gislason tatsächlich auch 2 große Vorwürfe in diesem Spiel machen. Zum einen, dass er viel zu lange an Köster und Weber festgehalten hat, die in den letzten Spielen gut gespielt haben, vor allem gegen Polen natürlich sehr, sehr stark aufgetrumpft haben. Aber wenn ich merke, dass beide nicht mehr wirklich durchkommen, nicht die Durchschlagskraft auch der ersten 10, 15 Minuten haben, dann probiere ich was Neues. Es kann in dieser Situation oder es konnte in der Situation nicht schlechter werden. Also das Einzige, was hier passiert, ist, dass du trotzdem 5 Minuten weiterhin kein Tor wirfst, aber dann hast du immerhin was probiert. Deswegen habe ich da schon mal nicht ganz verstanden, warum nicht einfach mal ein Stutzke reingeworfen wurde zum Beispiel oder ein Fabian wieder auf der Mitte ausprobiert wurde. Und du hast sie auch schon angesprochen, diese Timeout, die erste Timeout in der zweiten Halbzeit in der 53. Minute zu nehmen, wo das Spiel schon 15 Minuten gefühlt entschieden war. Also das habe ich aus allen Blickwinkeln nicht verstanden. Und irgendwie, das war, finde ich, komisch. Warum machst du das nicht? Zumindest nach 40 Minuten lag man mit 14-20 hinten, hatte einen 2-6 Lauf in den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit. Da kann man schon drüber nachdenken, dass es vielleicht ein Ticken zu spät ist und man das vielleicht so in der 36., 37. nimmt. Aber das wäre, finde ich, dann noch einigermaßen vertretbar gewesen, wo man sagt, ja okay, 6 Tore in 20 Minuten, theoretisch noch im Rahmen, dass man das eventuell noch hinbiegen könnte. Aber also dann das einfach so laufen zu lassen und die Mannschaft sozusagen ja eigentlich ins Verderben laufen zu lassen und da gar nichts gegen zu tun, finde ich schon ein bisschen schwierig, auch für einen Trainer, der so lange jetzt im Geschäft ist, verstehe ich nicht so ganz, was da seine Gedanken hinter waren.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich habe es auch nicht so richtig nachvollziehen können, warum da erst so spät ist. Wie gesagt, du hast 3. Also du kannst immer noch einen in der 55. Minute nehmen. So ist ja jetzt nicht. Das ist ja das Gute, dass man jetzt mittlerweile auch in der zweiten Halbzeit dann 2 nutzen kann oder pro Halbzeit 2. Also das ist ja eine Möglichkeit, die ja ein Trainer auch durchaus nutzen wollte, wenn es gerade dann halt auch nicht läuft. Deswegen, der hat sich so entschieden. Im Endeffekt muss man auch ganz klar so sagen. Und klar, natürlich, die Kritik ist natürlich immer schwierig mit den Umständen und so weiter, gerade auch wenn man nicht trainieren könnte. Aber trotzdem müssen wir über Philipp Weber sprechen, der ja es mal wieder nicht geschafft hat, als Spielmacher ein Spiel zu leiten, also quasi nicht genau die Aufgabe mal wieder als Regisseur einfach nicht wahrgenommen hat. 2 von 9, viele Turnover, überhaupt nicht irgendwie mal seine Mitspieler ins Spiel reingebracht. Philipp Köster hat natürlich auch kein gutes Spiel, aber bei ihm ist halt noch so ein bisschen Welpenschutz, möchte ich es mal ein bisschen sagen, denn wir können von ihm nicht erwarten, dass er bei seiner ersten EM das Team alleine auf halb links trägt. Aber du hast im Endeffekt auch recht und ich bin immer noch, also ich frage mich immer noch, warum es nicht vernünftig hinbekommen wird, Paul Drucks in der Offensive vernünftig einzusetzen. Das ist auch was, seitdem irgendwie Alvarez da ist, wo ich es noch nicht so richtig verstanden habe, wie er es noch nicht hinbekommen hat, ihn einzusetzen. Und das ist auch, glaube ich, allgemein das Problem, dass die Qualität, die Paul Drucks hat, und das wissen wir alle, dass sie sich bisher noch nicht in dem Maßen niedergeschlagen hat bei der Nationalmannschaft, wie man es eigentlich erwarten kann. Und das ist etwas, wo ich mich frage, wie sehr liegt es am Spieler, wie sehr liegt es am Trainer, wie sieht es vielleicht auch an der Idee, die man hat, die man umsetzen möchte. Natürlich kommt dann hinzu, dass eben sein Schuh reißt, was ja auch noch die verrückte Geschichte gewesen ist. 4 Jahre alter Schuh, hat Kretsche beim Talk erzählt, dass der dann irgendwann mal reißt, ist ja auch irgendwie verständlich. Auch wenn er sich drin so wohl gefühlt hat, jetzt muss er sich einen neuen Lieblingsschuh suchen. Klar, die Optionen fehlen dann natürlich auch auf Mitte-Position insgesamt, aber man hätte auch mal mit 2 Halb- oder mit 2 Linkshändern spielen können. Du hast mit Fabi Wiede die Möglichkeit, auch wenn man auch da sagen muss, dass Fabi Wiede auch nicht die Bindung zum Spiel hat und auch nicht das gemacht hat, was wir von ihm gewohnt sind. Klar, mal ein Fehlpass aufgrund der fehlenden Trainingszeit zusammen kann man mal verkraften, aber insgesamt, dass er auch noch teilweise noch Lücken einfach nicht übersieht, nicht in die 1-gegen-1-Situation vernünftig reinkommt, das kann ich dann auch nicht so ganz nachvollziehen. Also da war ich von ihm auch als so ein Top-Mann, der er ist und der auch bewiesen hat in den letzten Jahren, da erwarte ich dann auch, dass er in so einer Phase auch mal Verantwortung übernimmt. Aber das fehlt dem deutschen Team halt dann auch.
Er war, finde ich, tatsächlich in ein, zwei Situationen ein bisschen zu mannschaftsdienlich.
Und das auch, ja.
Ja, genau. Das passt eigentlich perfekt zusammen. Also mannschaftsdienlich in diesem Sinne, dass er den Nebenmann gesehen hat und zögerlich, dass er die Lücke nicht gesehen oder final attackiert hat. Das hat tatsächlich in ein, zwei Situationen gefehlt und das ist ungewöhnlich für ihn. Er hatte auch wirklich ein überragendes Anspiel an den Kreis in der ersten Halbzeit. Also das war wirklich stark. Da hat man gesehen, okay, diese Übersicht für einen Halbrechten, das ist wirklich unfassbar, eine unfassbare Qualität, die, wie gesagt, in diesem Spiel leider dann ein bisschen zu selten aufgeblitzt ist. Deswegen, wie gesagt, hätte ich mir schon gewünscht, ihn vielleicht nochmal auf der Mitte zu sehen. Weil, wie gesagt, auch dieses mit den zwei Links aneinander zu spielen, das verwirrt jede Abwehr. Das ist ungewohnt. Das kann vielleicht diese spanische Abwehr dann auch so ein bisschen vor Probleme stellen. Ja, es wurde nicht probiert. Bisschen schade, aber gut, zu Poldrucks ist es irgendwie auch mittlerweile immer sehr ähnlich, was die Leistung in der Nationalmannschaft angeht. Jetzt ist natürlich noch die Geschichte mit dem Schuh dabei, auch nicht optimal. Ja, irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Hat im ersten Spiel ja auch eben nur einmal kurz ausgeholfen. Jetzt in den 16 Minuten, die er gespielt hat, zwar 3 Assists, was schon mal nicht schlecht ist, aber auch kein Wurf genommen, was, glaube ich, dann auch in der Situation ja eher schwierig ist. Und ja, keine Ahnung, weiß ich nicht so recht, warum das nicht so ganz funktioniert. Hoffen wir mal, dass er vielleicht heute im Spiel gegen die Norweger reinkommt. Aber ja, es ist natürlich alles andere als einfach, da ja irgendwie die Lösung zu finden für dieses ja kleine Problem, für das er anscheinend irgendwie hat. Oder die Mannschaft hat, ihn reinzubringen. Ich meine, für ihn selber ist es natürlich dann auch schwierig, wenn sein Mittelmann, der ihn vielleicht in Position bringen sollte, nicht den besten Tag hat. Kommt natürlich auch dazu, aber ja, man sollte, oder Poldrucks ist ja gut genug, um sich selber Chancen zu kreieren und auch mal ins 1 gegen 1 zu gehen. Das hat dann auch leider ein bisschen gefehlt.
Ja, da bin ich bei dir. Und was ich auch nicht verstehen kann, und das, klar, natürlich Simon Ernst mitgenommen worden als Defensivmann, als Stütze in der Abwehr. Aber der Mann, wenn wir uns mal zurückerinnern, bevor er so schwer verletzt war, war er eingeplant als das kommende Spielmachertalent, was die Mannschaft, deutsche Nationalmannschaft führen sollte. Und dass er eigentlich offensiv quasi keinerlei Option ist für Alfred Gislason, ist entweder ein Armutszeugnis für den Spieler, der wirklich ja hohe Erwartungen hatte, oder halt ist halt das fehlende Risiko, was halt Gislason mit ihm eingehen will. Weil ich meine, wir erinnern uns, Simon Ernst, der war ja bei der EM mit dabei. Gut, da ist er damals die dumme Aktion, wie er aufs Feld gelaufen ist, da hat er ihn mit Ruhm bekleckert oder so. Aber wir wissen ja auch von ihm, auch aus Zeiten von Gummersbach, bevor er dann gewechselt ist, was für ein toller Spielmacher er ist und wie auch immer wieder er gut seine Nebenleute in Szene setzen kann. Kann ich halt auch nicht so 100% nachvollziehen, warum er da nicht mal auch eine Chance in so einer Phase auch einfach bekommt, um einfach natürlich auch mal erstens Philipp Weber zu entlasten, der da wirklich viele, viele Lustwürfe mit dabei hatte, also 2 von 9 spricht er wirklich auch Bände im Endeffekt. Und ja, ich, wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, natürlich klar, ein Stutzke, der dann reinkommt, ein Lukas Stutzke, von dem erwarte ich auch nicht viel, er macht 2 Tore bei 4 Versuchen hinten raus, ist schön, ist gut für Selbstvertrauen. David Schmidt hätte man vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr bringen können, auch aufgrund einfach, weil Fabi Wiebe dann noch ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen, hätte man vielleicht ein bisschen auch durchwechseln können, zumal ja auch Steinert, ich habe es ja gesagt, der erst kurz vorher zum Spielbeginn gekommen ist, weil sein Corona-Test dann doch falsch positiv gewesen ist. Also bei ihm war es so, dass der deutsche PCR-Test hat ihn positiv gezeigt und dann 3 Tests bei der EFM jeweils negativ gezeigt. Das heißt, er durfte dann entsprechend aufs Spielfeld und ist dann diese 700 Meter vom Teamhotel in die Halle schnell gelaufen, hat nur mit der Hose an und dann die ganzen Sachen bekommen. Aber auch bei aller Kritik möchte ich auch mal vielleicht auch mal lobende Worte rausdenken. Ich denke, 3 Spieler können wir auf jeden Fall lobend erwähnen. Das ist zum einen Daniel Rebmann, nach seiner Einwechslung 5 Paraden, von 42%, echt gut eingefügt, das muss ich schon lassen, hat er in den letzten 15 Minuten durchaus noch dazu gesorgt, dass es dann nicht noch deutlicher geworden ist hinten raus. Dann Patrick Zieker, der einzige Außen irgendwie, der ins Spiel eingewunden wurde, 4 von 4, absolut blitzsauber gespielt, seine Chancen nutzen können. Und ich finde auch, Johannes Goller hat es eigentlich auch verdient. Defensiv immer wieder mit dabei gewesen. Zweimal Bälle mit dem geblockt. Immer wieder auch offensiv eine gute Option gewesen mit 4 von 5. Hat sich da auch nicht zu sehr von Gonzalo Pérez de Vargas einschüchtern lassen, der eine überragende Partie hatte mit 16 Paradenquote von 41%. Ich erinnere mich an einen Wurf, wo einfach nur die Arme nach unten hin tut und der Ball spielt ihm an die Hand, warum auch immer. Aber wie gesagt, auch Lob muss hier auch mal angebracht werden, Tim.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde es ja sehr schön für Rebmann, dass er sich so auszeichnen konnte in der Viertelstunde, die er gespielt hat und auch jetzt direkt im Turnier drin ist. Von daher, das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge gesagt, dass er auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Mann ist. Wie gesagt, knapp über 30% in dieser Saison in der Bundesliga gehalten. Also was wir da an Qualität auch noch im erweiterten Kreis haben, ist schon sehr, sehr gut. Hatte auch ja, ein, zwei wirklich glockenfreie, die er da weggenommen hat, das würde ihm sicherlich auch sehr, sehr gut tun. Und da muss man ja auch mal drüber nachdenken. Das ist jetzt sein erstes Länderspiel gewesen, dann ist direkt ein EM-Hauptrundenspiel, wo es auch ja mehr oder weniger, wo die Weichen gestellt werden für ein mögliches Halbfinale. Also das ist schon echt eine sehr, sehr kuriose Situation, aber ja, wirklich umso besser, dass er so sich einfügen konnte. Ja, Zieger und Goller gehe ich auch absolut mit, wirklich sehr, sehr gut, aber ja, das ist schon interessant gewesen, wenn du dir überlegst, dass der Positionsangriff und der Rückraum so starke Probleme hatte. Wieso wurde dann nicht mehr das Außenspiel forciert und eingebunden und versucht, dieses einzubinden? Das finde ich auch tatsächlich sehr fragwürdig einfach in dieser Situation. Auch da, Thema Timeouts. Das hätte man zum Beispiel auch ansprechen können. Weil, wie gesagt, bis auf Zieker, die Außen gefühlt kaum eingebunden wurden. Und das eine Tor von Rune Damke war, meine ich, als er eingelaufen ist an den Kreis, also auch kein...
Genau, wie bei Zerbe auch.
Genau, also das waren keine außenspezifischen Tore. Deswegen, ganz, ganz komisch irgendwie die Situation da. Und ja, Perez de Vargas hatte einige gute Paraden, aber man muss auch sagen, dass man so einen Torwart dann auch gut mal stark machen kann. Ja. Denn wenn man sich die Würfe anguckt, vor allem aus dem Rückraum, die meisten waren entweder mittig, was ein Torwart generell nicht so schlecht findet, oder in die Torwartecke. Er wirklich in mehreren Situationen, entweder stand er schon in der Ecke oder war auf dem Weg dorthin und man hat es gesehen, als der Ball noch ja, in der Hand des werfenden Spielers war, dass er sich schon dorthin bewegt. Das muss ich dann erkennen und gegen die Laufrichtung werfen. Das würde ich von einem gestandenen Bundesligaspieler, die, wie gesagt, weiterhin alle in diesem Kader sind, erwarten, dass er das sieht, vor allem wenn es ein freier Wurf ist oder ein Wurf mit wenig Kontakt vom Gegner. Deswegen, das meine ich mit, ja, die Situation ist, wie sie ist, sehr, sehr kompliziert, sehr, sehr schwierig, komplett ungewohnt, alles schön und gut, aber solche Situationen haben damit für mich überhaupt nichts zu tun und es war wirklich einfach zu schwach in diesem Spiel und ja, es ist einfach, ich hoffe einfach, dass es ein kompletter Off-Day war es ja noch nicht mal, einfach eine wirklich schlechte zweite Halbzeit war. Aber immerhin hat man sich die gegen Spanien geleistet, wo man in den letzten Jahren ja eh nie irgendwie was Großes holen konnte in wirklich wichtigen Spielen. Das kommt dann ja auch noch dazu. Dazu die Spanier jetzt mit dem 16. EM-Sieg in Folge. Also die sind einfach, wenn man sich das, also das ist ja wirklich krass. Die sind ja nicht umsonst zweimal in Folge Europameister geworden. Und allein deswegen glaube ich tatsächlich auch neben Dänemark, den Franzosen auch wirklich weiterhin ein großer Anwärter, weil sie einfach die Spiele konsequent gewinnen, auch wenn es nicht immer so schön aussieht oder so, aber jetzt auch in der Vorrunde nicht immer so überzeugend vielleicht war oder schien, aber sie gewinnen die Dinger dann halt und können sich dann halt auch in so einem Spiel dann frühzeitig absetzen und das komplett kontrollieren und den Gegner quasi damit zermürben und das ist schon ja wirklich eine beeindruckende Qualität, die die Spanier dann auch haben, das muss man dann auch definitiv anerkennen, das ist ganz klar.
Ja, man kann den Spaniern sogar schon fast zum Einzug ins Halbfinale gratulieren, ne? Also, wenn wir ganz ehrlich sind, die restlichen Gegner, Polen, Russland, gut, Norwegen ist das Schwierigste natürlich, klar, aber jetzt mit dem Polster, den sie haben und den anstehenden Gegnern, ist es eigentlich ja quasi unmöglich, dass sie nicht ins Halbfinale einziehen. Klar, man sollte es jetzt trotzdem auf die leichte Schulter nehmen, ne? Das haben die auch bewiesen insgesamt, aber auch gerade auch bei dem polnischen Team jetzt gestern oder auch bei Russland hat man einfach gemerkt, dass wenn da gewisse Leute nicht ihre Bestleistung abrufen können, dann wird es halt schwierig gegen die guten Nationen in dieser Welt und auch gerade in Europa. Und deswegen, es ist Spanien. Sie hören einfach nicht auf. Wir wollten sie mit 6-9 kaputt reden. Ja, was macht Spanien? Beweist halt einfach, dass es egal ist, wer dort im Kader steht. Also, da muss man aber auch sagen, dass Jordi Ribera da echt gute Arbeit leistet. Also, so ist es jetzt nicht. Also, es liegt nicht nur an den Spielern, sondern auch an den guten Trainer, dass er sich immer wieder auf Top einstellt, auf die Gegner und so. Und ja, wie gesagt, abhakt, deutsche Mannschaft. Jetzt geht's weiter. Da wollen wir natürlich auch drauf gucken, auf die nächsten Gegner, denn der hat sich ordentlich warm geschossen. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt wollen wir den Blick werfen auf die anderen Spiele in der Hauptrunde, denn es gibt ja noch fünf weitere. An dem Donnerstag gab es fünf weitere, nachdem, und jetzt ab Freitag wird das dann wieder aufgeteilt in jeweils eine Hauptrundengruppe, kriegt einen Tag für die Spiele. Wollen aber erstmal in der deutschen Gruppe bleiben und uns mit dem ersten Spiel der Hauptrunde beschäftigen. Schweden gegen Russland. Schweden gewinnt auch hier 29-23, also exakt selbes Ergebnis wie beim deutschen Spiel. Und ja, man muss sich vor allen Dingen auch bei, ja, Andreas Paldika bedanken. 15 Paraden, 39%. Insgesamt ein super Spiel, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Russen auf ein, zwei wichtige Leute verzichten mussten, wie den Sergei Kosorotow und den Daniel Shishkarev, die beide einen positiven Corona-Test hatten. Insgesamt vier Spieler sind dort ja ausgefallen aufgrund eines Tests am 19., also vor zwei Tagen im Endeffekt. Also von daher, da hat ihnen dieser Rückschlag dann auch schon ein bisschen wehgetan. Das Gute ist wohl, dass Shishkarev wohl zurückkehrt und damit in dem Team in den weiteren Verlauf wohl schon helfen kann. Also vielleicht da auch einen falsch positiven Test bekommen.
Über 25 Minuten fand ich, hat Russland das noch dafür ganz gut gemacht, konnten gut mithalten. Kurz vor der Pause dann die 3-Tore-Führung für die Schweden und ab da haben sie die Russen auch nicht mehr rankommen lassen. Das haben sie dann wirklich sehr, sehr abgeklärt auch gemacht. Die, ja, mit Abstand beste Leistung der Schweden in dem Turnier bisher. Hampus Wanne 9 von 10, wirklich sehr, sehr sicher auf der Außenposition. Palika hast du schon angesprochen, das war sehr gut. Ja, ähnlich wie wir es gleich bei den Norwegern wahrscheinlich auch konstatieren, anscheinend kommen die Schweden zum richtigen Zeitpunkt in Tritt. Das ist schon wirklich, ja, sehr, sehr überraschend, finde ich, gewesen, dass sie das dann auch so deutlich, deutlich gewinnen und da sich keine Blöße geben und dementsprechend, ja, kann man das gut festhalten. Und das, obwohl mit Jim Gottfriedsson ja jetzt keinen überragenden Tag hatte für seine Verhältnisse mit 2 von 5, 4 Assists, okay. Also, ja, da ist dann bei einigen Spielern auch noch weiterhin Luft nach oben. Also ein Karlsburger hat auch 1 von 2, 4 Assists. Generell, wie gesagt, außer vielleicht noch Walter Krinz auf der anderen Außenposition mit 5 Toren, war ja jetzt keiner, der ja, die Lichter ausgeschossen hat, was Tore angeht. Und deswegen für die Schweden auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Sieg natürlich. Machte die Gruppe unfassbar eng. Ziehen jetzt mit den Russen natürlich gleich, was die Punktzahl angeht. Und ja, das ist schon sehr, weiterhin sehr eng und weiterhin einfach komplett offen, wer in dieser Gruppe ja, weiterkommt. Spanier natürlich so ein bisschen in der Pole Position jetzt als einziges Team mit 4 Punkten. Aber auch das kann sich, denke ich mal, immer noch relativ schnell ändern.
Ja, möglich ist mit Sicherheit, was ich bei dem Spiel so interessant fand, dass quasi die Schweden nur einen Wurf von 9 Meter genommen haben. Also ja, da steht sie in 2, aber Palika hat ja einmal auf das leere Tor geworfen, deswegen würde ich den Wurf nicht mitzählen, aber das war schon wirklich sehr auffällig, dass sie immer wieder halt Lösungen gefunden haben, einen Kreis zu, also auf die 6 Meter zu bekommen, ihre Außen sehr gut eingebunden haben, also Walter Schrinz, gutes Spiel gemacht auf rechts außen, 5 von 7, tolles insgesamt Spiel gehabt, sehr sicher im Gegenstoß, 5 von 5 Tore gemacht, also das war schon echt gut von den Schweden und du hast angesprochen, die sind scheinbar jetzt genau pünktlich, wo sie da sein müssen, sind sie da und das kann man halt dann auch von dem norwegischen Team sagen, die ja mal eben Feuer gefangen haben gegen Polen. 42-31, damit die höchste Anzahl an Toren, die jemals ein Team in einem Spiel geworfen hat, mit 42, vorher lag der Rekord bei 41, unter anderem auch von Deutschland gehalten, auch gegen Polen damals, aber das ist schon ein bisschen was her, 2004 bei der EM war das und ja, was soll man sagen, absolut on fire, Sebastian Barthold 10 von 10, der Linksaußen macht richtig, richtig viel Spaß und ja, da könnte sich wirklich jemand entwickeln, der von dem wir in der Zukunft noch sehr, sehr viel hören werden, Tim.
Absolut, und da muss man ja auch festhalten, dass Barthold bisher einer der wenigen war, die neben Sargosen konstant seine Leistungen gebracht haben, beziehungsweise konstant ihn mal unterstützt haben mit Toren. Und das hat er in diesem Spiel auch gemacht. Sargosen selber mit seinem besten Spiel bei dieser Europameisterschaft mit 9 von 10, dazu 3 Assists, das war wirklich auch sehr, sehr gut. Harald Reinkind zwar nur 1 von 2, aber 10 Assists, also dass er so ein guter Passgeber sein kann, hätte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Das ist schon eine sehr beeindruckende Zahl, wie ich finde. Und ja, Christian O'Sullivan 2 von 2, immerhin mal eine 100%-Quote, auch wenn ich da sagen würde, da ist weiterhin noch viel Luft nach oben, was das Werferische angeht. Aber auch hier 5 Assists, wirklich gut die Nebenleute eingesetzt. Das sollte ihm vielleicht jetzt auch nochmal einen gewissen Boost geben. Und dann kann das schon, ja, also es wird eine sehr schwierige Aufgabe für die deutsche Mannschaft. Das ist vollkommen klar. Wenn diese norwegische Mannschaft ihr Potenzial auf die Platte bringt, dann sind sie auch weiterhin unfassbar schwer zu schlagen. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Sie hatten natürlich jetzt auch ein bisschen weniger Regenerationszeit als das deutsche Team. Das könnte vielleicht in der Schlussphase vor allem dann ein bisschen den Deutschen eventuell in die Karten spielen. Andererseits war das Spiel gegen Polen auch relativ frühzeitig entschieden, sodass man da auch ein bisschen drauf achten konnte, zumindest die Spielzeit zu verteilen. Sargosen auch vermeintlich nur 35 Minuten gespielt. Also von daher, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel, wie ich finde. Und die Norweger, wie gesagt, scheinen auch zum richtigen Zeitpunkt jetzt sich zu finden. Und auch hier, wie gesagt, alles möglich.
Ja, auf jeden Fall. Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass auch Arkadiusz Morito 10 von 10 getroffen hat bei den Polen. Absolut sicher von der Linie mit 7 von 7. Und dann auch von der Außen entsprechend sehr sicher gewesen. Insgesamt ist schon mal ganz gut bei den Polen. Das ist ein oder andere zurück. Piotr Szabrowski zum Beispiel zurückgekommen. Der Mann von der SC Magdeburg, der auch gerade in die Abwehr ein bisschen stabilisieren soll. Aber natürlich auch da, wie ich gelernt habe, brauchen wir auch noch ein bisschen mehr Unterstützung bei Twitter. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns dann in die erste Hauptrundengruppe reingucken und uns dort mit den Favoriten beschäftigen. Denn die Dänen, die hatten das Spiel gegen Island und haben am Ende mit 28-24 gewinnen können. Dank einer überragenden Wurfquote von 70% und einem sehr, sehr starken Kevin Müller.
Ja, sie haben es vor allem in der zweiten Halbzeit dann gut gemacht. Hatten bisher so das Spiel mit der meisten Gegenwehr des Gegners und haben das dann aber trotz alledem wirklich gut runtergespielt und es ist wirklich faszinierend, weiterhin dieser Mannschaft zuzusehen. Sie machen das wirklich gut und an einem Tag, wo Landin eigentlich einen seiner wenigen schlechten Tage hat mit 2 von 13 und 15%, kannst du halt dann Kevin Möller bringen und der holt dir dann über 50% Quote raus. Das ist schon faszinierend. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Ansonsten, Matthias Gitzel 9 von 10, also auch da wieder überragendes Spiel. Ich glaube, das war jetzt sogar sein erster Fehlwurf im Turnier. Und ja, war es. Also das ist also wirklich, was ist das für ein geiler Spieler? Also in einem halben Jahr.
Dazu noch 10 Assists.
Also es ist unfassbar, was der für ein Talent hat und das jetzt schon auf die Platte bringt. Gefühlt geht es gar nicht mehr besser und er ist halt trotzdem noch so jung. Spielt dann demnächst, wie gesagt, in Berlin in der Bundesliga und wird sich dadurch wahrscheinlich auch nochmal ein Stück verbessern. Da wird er ja gefühlt pro Spiel über 10 Tore werfen im Schnitt. Also es ist wirklich einfach ganz, ganz stark, was der abliefert, wieder mal bei diesem Turnier. Müsste jetzt das dritte insgesamt sein. Ich meine, die WM letztes Jahr war ja sein erstes. Also das ist wirklich unfassbar. Und für die Isländer auch hier eine sehr bittere Situation mit einigen positiven Fällen, also ohne Aron Palmarsson, ohne Bjarkimar Elisson, ohne Gisli Kristjansson, Björgvin Palp Gustafsson, der bisher sehr gut gehalten hat, ist auch ausgefallen. Also, dass sie dieses Spiel trotzdem so knapp halten können und am Ende nur mit 4 verlieren und sich dann sogar eigentlich ein bisschen ärgern müssen über sich selbst, dass man so viele Chancen ausgelassen hat und so viel verworfen hat gegen Kevin Möller, spricht auf jeden Fall auch für die Breite im Kader. Und hier natürlich Omar Ingi Magnusson wieder herauszuheben mit 8 Toren bei 11 Versuchen, hat die Mannschaft da sehr, sehr gut angeführt. Auch Janus Marason, der jetzt eigentlich in sein erstes Spiel bei dieser EM mit viel Spielzeit gespielt hat, 4 von 8. Sicherlich ein bisschen ausbaufähig die Quote, aber mit 4 Toren auch einer der besten Torschützen in seiner Mannschaft gewesen. Und schauen wir mal, was die Isländer jetzt in den nächsten Spielen noch so reißen können. Ob sie auch noch weiter getroffen werden von Corona-Fällen, das ist ja schon fast zu befürchten leider. Aber ich befürchte, durch diese Niederlage wird es zu schwer für die Isländer, da an Dänemark und Frankreich in der Gruppe vorbeizukommen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Aber vielleicht erreichen sie ja das Spiel um Platz 5 und das wäre auch wirklich einfach eine sehr, sehr starke Leistung dann.
Ja, auf jeden Fall. Das wär echt ein Erfolg, wenn sie das schaffen würden. Ist natürlich nicht ganz einfach, klar, denn auch die anderen Gruppengegner wollen natürlich auch ein bisschen, stehen natürlich auch noch ein bisschen da drauf. Und dann lass uns zum anderen Top-Team kommen. Frankreich, ich habe schon angekündigt. Gegen Niederlande, das Überraschungsteam bisher bei der EM, war eine ausgeglichene erste Halbzeit, 15 und 12 stand es zur Pause. Am Ende heißt es 34 zu 24 für Frankreich. Da mussten die Niederländer mal ein bisschen Lehrgeld bezahlen, die es echt gut gemacht haben. Aber insgesamt, wie ich fand, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit war es dann einfach zu schwierig, zumal Vincent Gerard mal wieder einen überragenden Tag hatte, 13 Paraden, Quote von 39%. Also echt, wirklich das mit Abstand beste Turnier, das er spielt, und ich glaube auch das beste Torhüter Leistung der Franzosen, seitdem Thierry Omeyer nicht mehr mit dabei ist. Denn das war in den letzten Jahren das Problem, und jetzt haben sie gute Torhüter, und damit sind sie noch unberechenbarer.
Dem würde ich auf jeden Fall so zustimmen. In diesem Spiel schien es gefühlt schon nach 12 Minuten entschieden. Da lagen die Franzosen schon mit 9 zu 4 vorne, und da hat man schon gesehen, dass ja die Niederländer an dem Tag eher nicht so eine große Chance haben. Haben sich dann aber auch dank ein paar Überzahlsituationen gut zurückgekämpft, konnten ausgleichen kurz vor der Pause, sind dann trotzdem noch mit einem 3-Tore-Rückstand eben in die Kabine gegangen. Das war dann schon, denke ich mal, so der erste Knackpunkt, dass du dich dann wirklich so stark zurückkämpfst und dann trotzdem nochmal diesen Dämpfer vor der Halbzeit zu bekommen. Dann starten die Franzosen mit einem 4-0-Lauf in die zweite Halbzeit, und ja, davon konnten sich die Niederländer dann leider nicht mehr erholen. Schöne Geschichte natürlich, dass Gary Eilers, der, ich glaube, 2020 eigentlich seine Karriere beendet hat und als Torwarttrainer nur noch aktiv war, in der Mannschaft jetzt durch die Corona-Fälle ins Team gerutscht ist, reingekommen ist und mal eben 75% der Bälle hält mit 3 von 4. Das ist schon eine kuriose Geschichte, eine weitere kuriose Geschichte bei dieser Europameisterschaft, und ja, wirklich auch sehr, sehr schön für ihn. Aber ja, wie gesagt, die Franzosen haben es wirklich sehr, sehr gut dann gemacht in der zweiten Halbzeit. Das war schon auch wirklich stark. Aymeric Mine mit 8 von 10, bester Werfer. Auch hier, ja, sonst Tonnar noch am Kreis mit 5 Toren, kann man da auch ein sehr breites Spektrum an Torschützen aufbieten, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Und ja, für die Franzosen läuft alles nach Plan, würde ich sagen. Stehen jetzt mit den Dänen zusammen an der Spitze dieser Gruppe mit 4 Punkten, und das würde mich schon wirklich sehr, sehr wundern, wenn sich die beiden da die ersten beiden Plätze noch nehmen lassen. Das würde mich, also das kann ich mir im Moment nicht so wirklich vorstellen.
Das kann ich mir auch null vorstellen, also mir ganz ehrlich. Also ich sehe nicht, dass da irgendjemand diesen Rückstand aufholt. Vielleicht am ehesten noch die Isländer, aber selbst das sehe ich auch nicht, zumal ja die Isländer ja noch gegen Frankreich auch noch spielen müssen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also das sollte eigentlich im Normalfall nicht passieren. Also deswegen schauen wir mal. Das Spiel natürlich dann zwischen den beiden, Dänemark, Frankreich, wird natürlich spannend. Das gibt es aber erst am Mittwoch, das abschließende Spiel in der Gruppe. Also von da muss man ein bisschen gedulden, bis dann klar ist, wer am Ende die Gruppe gewinnen wird. Ja, und zum Abschluss wollen wir natürlich noch auf das letzte Spiel der Gruppe zu sprechen bekommen. Rein vom Namen her ist natürlich eine Überraschung. Montenegro gewinnt 32 zu 26 gegen Kroatien und feiert damit den ersten Sieg in ihrer ja noch relativ kurzen Historie als alleinstehender Staat, ihren ersten Sieg in der Hauptrunde bei einer EM. Man darf auch nicht vergessen, dass Kroatien auch enorm gebeutelt ist von Corona. Also es gibt viele Fälle mit einem Sege Musa, mit einem Sipic, mit einem Mate Sujic, einem Tomislav Serevic. Das sind ganz, ganz viele Spiele, die dort ausgefallen sind und natürlich auch da, wie beim deutschen Team, die Voraussetzungen nicht gut gewesen sind. Trotzdem, wie gesagt, haben es versucht, alles Mögliche zu geben, aber Neboja Simic und die beiden Vujovic wieder einfach unstoppable, und dann gewinnt Montenegro auch verdient dieses Spiel.
Ja, die Art und Weise, wie die Kroaten dieses Spiel schon in der ersten Halbzeit eigentlich verloren haben, fand ich dann schon ein bisschen enttäuschend, dass da vor allem so ab Minute 26, kurz vor der Pause, dass man da dann gar nichts mehr entgegenzusetzen hatte gegen die Montenegriner und eigentlich wirklich Sekunden gefehlt haben, dass man da mit 16 zu 9 in die Pause geht, aufgrund des leeren Tores und ja, dem Ball, der einen Ticken zu spät ins Tor gerollt ist. Aber auch da, also das war auf der einen Seite natürlich wirklich sehr, sehr gut von Montenegro, und du hast es gesagt, vor allem Simic, wie der jetzt gegen Slowenien schon das Spiel für Montenegro gesichert hat mit seinen Paraden in der Schlussphase, in diesem Spiel wirklich über 60 Minuten eine überragende Leistung gezeigt hat. Das ist schon sehr, 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 sehr stark. Und wenn er on fire ist, dann nimmt er die Mannschaft natürlich auch mit. Unfassbar. Also seine Ausstrahlung, seine Mimik ist da schon wirklich spektakulär, würde ich sagen. Und dementsprechend absolut verdient dieses Spiel gewonnen. Und Branko Vujovic, auf den können wir uns ja auch freuen. Der wird im Sommer nach Hannover gehen und für 3 Jahre von Kielce ausgeliehen dorthin. Also wirklich spannender Spieler. In dem Spiel wieder 7 Tore. Du hast gesagt, zusammen mit Miloš Vujovic, bester Torschütze der Partie. Sehr, sehr gut, was die Montenegriner da gezeigt haben. Und ja, jetzt öffnet sich das ja schon ein bisschen für sie auch in Richtung Platz 3 in der Gruppe. Also man hat jetzt Kroatien geschlagen, spielt dann noch jetzt als nächstes gegen die Niederlande und danach noch gegen Frankreich. Aber zumindest das Spiel gegen die Niederlande, würde ich schon sagen, haben sie jetzt, also sind sie definitiv nicht der große Underdog. Also das ist, denke ich mal, schon ein Spiel, das auf Augenhöhe geführt werden könnte. Natürlich mal abwarten, wie die Situation sich entwickelt bei den Niederländern mit den Corona-Fällen, wie das vielleicht das Spiel irgendwie in eine gewisse Bahn lenkt. Aber ja, von daher schauen wir mal, wie sich das entwickelt für sie. Und also da ist dann auch noch ein bisschen was drin für die Montenegriner.
Ja, und da können das wirklich dann auch am Mittwoch mit dem Spiel gegen Island das entscheidende Spiel werden, wenn am Ende Dritte wird. Also von daher, schauen wir mal, aktuell beide exakt gleich viele Tore geworfen und kassiert, exakt gleich viele Punkte. Also das ist wirklich aktuell ein Duell auf Augenhöhe. Und dann schauen wir mal, wer dort am Ende dann ein Dritter wird und Spielplatz zumindest einziehen darf. Damit sind wir jetzt zum Teil Handball-EM fertig, wollen aber euch noch einen weiteren Teil geben, denn es gibt einiges auch zu besprechen. Jetzt gerade noch ein Blick auf, was im deutschen Handball passiert ist, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen uns mit anderen News aus der Handballwelt beschäftigen, denn es gab einiges zu besprechen am Mittwoch, denn ein bisschen am Mittwochmorgen sind die Wellen hochgeschlagen in Mannheim, so kann man es, glaube ich, relativ gut beschreiben, denn man hat sich jetzt noch 2 Spieler sichern können, beziehungsweise 2 Leute sichern können, denn es ist ein Spieler, der kommt als Torhüter, sofortige Verstärkung, Joel Bilem, der ja sowieso spätestens 2023 gekommen wäre, kann man jetzt schon für den Winter gewinnen, damit die Probleme auf der Torhüterposition ein bisschen entschärfen. Und man hat sich gleich noch einen Trainer für ein halbes Jahr gesichert, denn Lubomir Vranjes, der nach dem Ausscheiden bei der EM bei den Slowenien entlassen worden ist, kommt und unterstützt das Team mit sofortiger Wirtung. Tim, das sind 2 natürlich spannende Personalien, die dort die Löwen getätigt haben. Wie ist deine Einschätzung? Ich bin sehr gespannt.
Gespannt bin ich auch auf jeden Fall. Das ist, Joel Bierlim jetzt schon holen zu können, ist auf jeden Fall ein Riesenplus für die Mannheimer. Das steht, denke ich mal, außer Frage. Diese verletzten Misere auf der Torwartposition, wir haben sie immer wieder angesprochen, was da in den letzten Jahren passiert ist bei den Löwen, ist schon echt einfach sehr, sehr bitter gewesen. Ich bin durch die Verletzung von Appelgren dann jetzt noch spät. Dazu der Abgang natürlich von Palika, der frühzeitige Cliff war da auf einmal eine Lücke, die man schließen musste. Und Respekt auch an die Leipziger, dass sie ihm da jetzt keine Steine in den Weg gelegt haben. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt einfach der Vertrag terminiert wurde ob da vielleicht auch eine gewisse Summe auch geflossen ist. Davon ist eigentlich auszugehen. Das kann ich mir eigentlich anders gar nicht vorstellen. Und an sich wirklich eine sehr gute Personalie. Eine sehr benötigte natürlich auch, wie gesagt. Lubomir Vranjes. Schon interessant. Es ist, kommt für mich schon ein bisschen überraschend, dass die Löwen jetzt tatsächlich nochmal auf der Trainerposition was machen. Dass es in dieser Saison nicht annähernd so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ich glaube, das erkennt jeder mit einem einfachen Blick auf die Tabelle. Platz 11 nach 17 Spielen mit 14-20 Punkten. Näher dran an den Abstiegsrängen als an Europa. Das ist schon weit, weit hinter dem, was man sich da erhofft hat bei den Löwen, auch wenn man schon wusste, dass es vielleicht eine schwierigere Saison werden würde. Aber ja, ich bin gespannt, inwiefern er da seinen Stempel aufdrücken kann in diesem halben Jahr. Gärtner, der ja bisher Trainer war in dieser Saison, geht jetzt wieder zurück ins Co-Trainer, in die Co-Trainer-Rolle, bleibt dementsprechend im Team und wird es dann auch diese Position weiterhin bekleiden, wenn Hinze dann im Sommer kommt. Das ist schon alles, ja, es sind schon sehr skurrile Situationen und ja, in die man sich da so gebracht hat bei den Löwen, wie ich finde, das ist schon nicht optimal. Ich bin weiterhin skeptisch, was die Saison der Löwen angeht, aber die Qualität von Vranjes sollte eigentlich gut genug sein, dass man die einigermaßen okay über die Bühne bringt.
Ja, das glaube ich auch. Also natürlich, klar, es ist schon natürlich schon ein Risiko, was du natürlich eingehst, aber natürlich weißt du natürlich mit Lumi Vranjes, was du bekommst. Ne? Er hat ja auch bei SG Flensburg-Handewitt gute Arbeit geleistet, wobei man natürlich auch ein bisschen auch zugeben muss, dass jemand bei Flensburg weg ist. Läuft nicht mal so ganz richtig gut für ihn als Trainer, das muss man auch dann schon so ganz offen und ehrlich stimmen. Hat es in, ja, ist sowohl in Westfalen gescheitert, als auch bisher als Nationaltrainer, hat er auch nicht das Potenzial des Teams jeweils ummünzen können, um dort wirklich erfolgreich zu sein. Wird ihn vielleicht rückbringen, auch ein bisschen ärgern, glaube ich, aber gut, so ist es halt. Ich meine, die Flensburg ist jetzt nicht unglücklich darüber, mit Mike Machula einen tollen Trainer zu haben, also von daher sieht man ja, was damals für ein tolles Duo mit den beiden gewesen ist, wobei natürlich dann auch die Frage aufkommt, ob Mike Machula nicht dann wirklich der eher bessere Trainer gewesen ist, aber gut, das sei mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall ein Risiko und wahrscheinlich auch so ein bisschen erwartbar gewesen, nachdem ja Klaus Gärtner, der wirklich auch nur als Übergangslösung eingeplant war, auch schon mit seinem Rücktritt angeboten hatte zwischenzeitlich, wo man ihn auch überzeugen könnte, das nicht zu tun. Trotzdem ist es natürlich so, dass ja, das ist natürlich eine schwierige Situation ist. Er kommt jetzt rein, muss irgendwie seine Philosophie irgendwie ein bisschen etablieren und dann hast du wieder dann vielleicht Unterschiede zu Gärtner und dann kriegst du wieder im Sommer wieder neue dazu. Also das ist natürlich für die Spieler eine enorm schwierige Herausforderung, zumal du auch keine wirkliche Trainingszeit hast, weil teilweise Spiele sind noch bei der EM und kommen dann zurück und dann geht es quasi schon wieder mit der Bundesliga los. Also das ist ein Risiko, was man eingeht. Man hofft sich natürlich, dass es funktioniert. Ob es funktioniert, ich wage es noch zumindest zu bezweifeln, zumindest in den ersten Wochen, glaube ich, dass es da schon noch Anpassungsprobleme geben wird. Ob man dann wirklich in Richtung europäische Geschäfte kommt, ich wage es aufgrund der engen Bundesliga und den knappen Ergebnissen, die es gerade im Mittelfeld gibt und unterhalb der ersten vier, würde ich jetzt mal sagen, ist es schon schwierig und da können auch schon diese Punkte können auch wehtun, die man vielleicht zu Anfang verliert. Und dann ja, schauen wir mal, ob das wirklich sich so bezahlt macht. Und Bielem, ja, für mich ist es in der Situation ein absoluter No-Brainer, ihn jetzt zu holen, weil der dich natürlich sofort unterstützt. Und da ist natürlich aus Leipziger Sicht sehr bitter, dass man ihn verliert. Aber man hat natürlich jetzt noch einen sofortigen Ersatz gefunden, denn der ägyptische Nationaltorhüter Mohamed El Tayar wechselt mit sofortiger Wirkung nach Leipzig und dann unterschrieben für, also bis 2023 im Sommer, also anderthalb Jahre, die er dort unter Vertrag stehen wird. Und das ist natürlich eine enorm spannende Personalie, denn wir wissen ja, Tim, der ägyptische Handball ist im Aufwind. Und mit 25 Jahren ist der gute El Tayar auch noch am Anfang seiner Karriere.
Definitiv. Und die Torhüterleistungen bei den letzten Turnieren von Ägypten waren auch wirklich immer sehr gut. Und ja, es ist ein wirklich sehr, sehr interessanter Mann, wie ich finde. Ja, sehr, sehr schön für ihn natürlich, dass er sich auch hier, er spricht von dem Traum Bundesliga, der natürlich in Erfüllung geht. Und das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Er ist trotz seiner erst 25 Jahre sehr erfahren mit 73 Länderspielen. Wie gesagt, bei der letzten WM ins Viertelfinale eingezogen, Olympia-Halbfinale. Dazu 2020 Gold bei den Afrikameisterschaften. Also ja, der ist schon wirklich auch auf internationalem Niveau geprüft worden, hat dort auch abgeliefert, also wirklich ein sehr, sehr interessanter Mann. Ich bin gespannt, wie schnell er sich an die Bundesliga gewöhnen kann. Gut, in Leipzig hat man mit Severas einen Torhüter, der jetzt auch gerade bei der Europameisterschaft sehr, sehr gut hält und sehr gut in Form ist. Das Ganze wird dann, ja, dass er nicht sofort liefern muss. Aber ich denke, für Torhüter ist es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen einfacher, sich dann schnell einzuleben in das neue Umfeld, in die Liga, als vielleicht für manche Spieler so der Fall ist. Deswegen jo, bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, wie er sich dann in den kommenden Monaten so schlägt.
Ja, bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Also das ist auf jeden Fall ein spannendes Torhüter, womit sie dann in die zweite Saisonhälfte reingehen. Dann gucken wir mal, inwieweit er auch dann die Leistung auch aus Ägypten natürlich hier in Deutschland produzieren kann. Dann natürlich ist es natürlich so, dass du in jedem Spiel dann, wenn du noch gefragt bist, natürlich dann noch Top-Leistung zeigen musst. Und zumal er ja als nominelle Nummer 2 reingeht, ist natürlich für ihn nochmal eine bisschen schwierigere Aufgabe, weil du dann natürlich ein bisschen kalt von der Bank kommst und dann natürlich sofort voll da sein musst. Ja, dann lass uns den Blick auf den Männerhandball erstmal beenden und dann ein bisschen auch den Blick auf den Frauenhandball werfen, den wir für Männer ins Auge nehmen wollen und wo wir auch sagen müssen, dass es natürlich während der EM natürlich ein bisschen schwieriger ist natürlich, weil die EM natürlich so alles überstrahlt. Trotzdem wollen wir drüber reden und müssen erstmal über ein Thema reden, was einfach nur eklig ist. Ich glaube, so kann man es relativ gut beschreiben, denn es hat jetzt die Runde gemacht, dass das TuS Metzing hat eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie bei ihrem Heimspiel gegen SGM BBM Bietigheim versteckte Kameras gefunden haben in der Umkleidekabine. Und Gott sei Dank hat man den Täter schnell ausfindig gemacht, hat sich im Umfeld der Mannschaft bewegt, was natürlich nochmal krasser macht, diese ganze Geschichte, dass sich da wirklich dann Leute dran aufgeilen im Endeffekt. Das ist schon der zweite Fall diese Saison, nachdem es auch schon am Anfang so der Fall gewesen ist. Deswegen, ja, Gott sei Dank hat man es gefunden, ist natürlich trotzdem nicht toll, Tim.
Nee, absolut nicht. Also es ist wirklich unfassbar, vor allem, wie du schon gesagt hast, dieser Fakt, dass die Person aus dem Umfeld der Mannschaft kam und ja eigentlich wahrscheinlich eine gewisse Vertrauensperson dann auch ist. Das ist schon echt sehr, sehr fragwürdig. Im vergangenen September vor der Partie zwischen Buchholz-Rosengarten und auch Bietigheim wurde in den Kabinen beider Teams auch Kameras entdeckt. Also es ist wirklich unfassbar. Also wie man auf die Idee kommen kann. Und ja, also braucht man, glaube ich, nicht drüber reden, dass es wirklich absolut schockierend ist. Und ja, hoffen wir mal, dass da jetzt auch derjenige wirklich deutlich zur Rechenschaft gezogen wird, dass das Ganze dann so abschreckt, dass es jetzt die letzten Fälle waren. Also es ist wirklich ja absolut widerlich. Also es kann eigentlich nicht angehen. Und ja, es ist Manager Ferenc Rott von Metzing hat gesagt, er ist beeindruckt vom Zusammenhalt der Spielerinnen. Und ja, das ist auf jeden Fall wirklich den hoch anzurechnen, dann anzutreten, auch bei diesem Spiel. Und ja, wirklich absolut ja, verrückte Situation. Also wie sowas in einem Menschen vorgehen kann, absolut unverständlich.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ich finde es auch absolut unverständlich. Klar, sie haben natürlich dann nicht mehr mithalten können gegen Bietigheim. Gut, das war auch schon vorher klar, da Bietigheim mal wieder ja, wirklich on fire ist. Dieses Jahr noch kein einziges Spiel verloren. Tordifferenz von plus 142. Da spielt es klar gewonnen, 32-20. Lass uns dann eher aufs Sportliche und aufs Schönere kommen, denn die HSG Blomberg-Lippe hat heute bekannt gegeben, am Freitag, dass sie den Vertrag mit ihrem Trainer Steffen Birkner verlängert haben. Der kam ja Saison 2018, 2019, nachdem ja André Fuhr, der ja quasi Urzeitcoach bei der HSG gewechselt ist nach Dortmund. Man muss sagen, Birkner hat das echt gut gemacht, seitdem er da ist, hat wirklich sehr, sehr erfolgreich die HSG nochmal verbessert und deswegen war das eigentlich ja, fast klar, dass er verlängert.
Ja, und ich finde es ein wichtiges Zeichen in der Situation. Man hat auch noch einiges an Nachholspielen auf der Uhr. Also man hat als einziges Team nur 8 Spiele bisher absolvieren können. Steht deswegen jetzt mit 7-9 Punkten, was die Pluspunkte angeht, nur ja 2-3 Punkte vor den Abstiegsplätzen. Das ist definitiv jetzt keine einfache Situation, aber wie gesagt, man hat noch so ein paar Spiele in der Hinterhand. Deswegen würde es mich wundern, wenn man da wirklich konstant auch jetzt unten reinrutschen würde. Ich glaube, dafür ist die Mannschaft einfach zu gut. Aber deswegen, wie gesagt, in der Situation wirklich eine sehr, sehr wichtige Personalie, die da geklärt wurde. Und ja, wie du hast gesagt, hat die Mannschaft wirklich gut verbessert. Man war im Final Four vom Pokal in der letzten Saison. Und wirklich eine. Genau, also das ist schon eine sehr gute Erfolgsgeschichte, die man da aufbringen konnte und entwickeln konnte. Von daher absoluter No-Brainer für mich auch.
Ja, ja definitiv für mich auch absoluter No-Brainer. Und ja, das ist natürlich schön zu sehen, dass sich so eine kleine und gerade bis auch meine Heimat, wo ich ja auch früher angefangen habe, Handball zu spielen, sich da noch so gut halten kann. Also von daher natürlich sehr, sehr schön. Die haben jetzt natürlich auch am Wochenende ein Spiel gegen SV Union Halle-Neustadt, was sie auch im Normalfall gewinnen sollte. Natürlich Neustadt echt gut bisher in diesem Jahr mit 11-11 Punkten. Auf Platz 6 stehen sie dort aktuell, aber trotzdem würde ich die Qualität im Kader der HSG höher einschätzen, sodass es dort eigentlich einen Sieg geben sollte, Tim.
Ja, denke ich auch. Du hast gesagt, Unionhalle Neustadt wirklich mit einem sehr, sehr guten Saisonstart und mit einer sehr, sehr guten, ja, fast ersten Hälfte in dieser Saison. Und trotzdem, ja, ich glaube auch, dass die Qualität bei Blomberg-Lippe da etwas höher einzuschätzen ist. Sie sind natürlich, wie gesagt, durch diese Situation so ein bisschen in der Drucksituation, die Spieler dann auch erfolgreich gestalten zu müssen. Aber ich glaube, da kann man auf Seiten der Lipperländer gut mit umgehen.
Ja, das denke ich definitiv auch. Insgesamt 3 Verlegungen gibt es wieder, auch aufgrund da natürlich von Corona-Fällen ist das Tabellenbild enorm verzerrt. Die Spiele Buxtehude gegen Sport und Neckarsulm verlegt, ebenso wie das Spiel Bensheim-Auerbach gegen die Bad Wildungen-Weipass und der Borussia Dortmund gegen den THC, also den Thüringer HC. Deswegen gibt es dann insgesamt nur 3 Spiele, Samstag und Sonntag. Die anderen 2 Spiele sind BSV Sachsen-Zwickau, also der Aufsteiger gegen den VfL Oldenburg und TSV Bayern 04 Leverkusen gegen Buchholz-Rosengarten, Tim. Auch da 2 Spiele, die knapp sind und wo es natürlich auch beide Teams sind oder 4 Teams sind, die alle unten im Keller stehen.
Ja, es ist ja unfassbar eng im Keller. Also das kann schon ein sehr, sehr wichtiger Spieltag werden für alle 4 Mannschaften. Zum einen natürlich für Sachsen-Zwickau und für Buchholz, da den Anschluss an die beiden Teams, die vor ihnen liegen, nicht zu verlieren, an Oldenburg und Leverkusen. Wie gesagt, also Oldenburg 10. mit 7-13 Punkten, dahinter Leverkusen 6-16, dann Sachsen-Zwickau 5-15 Punkte und Buchholz mit 4-20 Punkten. Ja, sie mit 12 Spielen auch die meisten aus diesem Quartett schon absolviert, also ein bisschen mehr in der oder vor allem in der Drucksituation. Und ja, es ist wirklich unfassbar eng, wie das dazugeht. Sehr, sehr wichtige Spiele. Ich denke, es werden auch, ja, man kann durchaus knappe Spiele erwarten. Und ja, kann man, wie man natürlich wissen sollte, auch alles live und kostenlos bei Sportdeutschland TV sehen. Also auf jeden Fall ja, bei allen 3 Spielen natürlich reingucken.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich, klar, es gibt die Überschneidung mit den natürlich Spielen bei der EM. Ne? 18 Uhr beginnt Sachsen-Zwickau gegen Oldenburg, 19 Uhr dann Blomberg gegen Halle Neustadt und dann am Sonntag um 16 Uhr das Spiel zwischen Leverkusen und Rosengarten. Trotzdem, es gibt ja die Möglichkeit, 2 Teams gleichzeitig zu gucken. Also von daher, man muss nur lösungsbereit denken, dann kann man sich auch möglichst viele Spiele gleichzeitig angucken über möglichst viele verschiedene Bildschirme. Damit sind wir aber heute am Ende angekommen. Unsere Aufnahme, wir natürlich freuen uns, wenn du uns gerne Feedback da lasst über Spotify oder auch Twitter, aber auch iTunes. Natürlich gibt es dort die Möglichkeiten, uns zu schreiben, uns zu bewerten. Ja, natürlich konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. 1 haben wir schon bekommen, daran arbeiten wir auch definitiv, das nehmen wir auch sehr, sehr ernst von dem Kollegen. Da wollen wir gucken, dass wir uns dann noch ein bisschen besser sind, dass eure Podcast-Erfahrung, eure Hörerfahrung noch schöner ist, als sie sowieso schon sein sollte im Endeffekt. Und ja, dann uns weiterhin folgen, natürlich auch bei Twitter mit dem Handle tim_detdetman23 findet ihr den Kollegen Tim. Mich mit seppenmaster56 könnt ihr uns dort folgen, mit uns schreiben über die Spiele, eure Meinung kundtun zu unserem Podcast. Ja, und dann hören wir uns dann am Samstag, also schon wieder morgen, denn das deutsche Mannschaft spielt ja heute wieder. Da wollen wir euch natürlich morgen unsere Eindrücke schildern. Deswegen uns abonnieren, euren Freunden empfehlen und dann gibt es uns dann wieder morgen hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.